Wir machen nun weiter in Römer 8 und betrachten das Ziel am Ende unserer langen Pilgerreise. In unserer vorigen Lehreinheit konzentrierten wir uns auf die Aussage, dass Gott durch das Opfer Jesu die Sünde außer Kraft setzte, damit die gerechte Anforderung des Gesetzes in uns, die wir nicht im Fleisch wandeln, sondern im Geist, erfüllt werde. Anschließend analysierten wir, was denn nun die gerechte Anforderung des Gesetzes sei und kamen zu einer ganz einfachen, aber weitreichenden Schlussfolgerung. Sie lässt sich in einem einzigen Wort zusammenfassen, nämlich Liebe. Dann hielten wir fest, dass die Liebe übernatürlich ist, dass sie einzig und allein durch die Wiedergeburt kommt, dass sie durch die Taufe im Heiligen Geist erfüllt und durch ein Leben des zunehmenden Gehorsams umgesetzt wird. Wir haben nicht gleich am Anfang vollkommene Liebe, oft scheitern und straucheln wir. Doch jedes Mal, wenn wir scheitern und straucheln, wird uns unser Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Noch ein Nachtrag zur letzten Lehreinheit. Johannes sagt in 1. Johannes 4,7, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Mit anderen Worten, es gibt eine Art von Liebe, die nur aus der Wiedergeburt kommen kann. Diese Art Liebe ist der höchste und charakteristische Beweis für die Wiedergeburt. Gehen wir nun weiter zu Römer 8, 5 bis 17. Paulus konzentriert sich nun auf die Tatsache, dass das Fleisch und der Geist Gottes total im Widerstreit miteinander stehen. Ihr habt mittlerweile verstanden, dass mit Fleisch in diesem Zusammenhang nicht unser physischer Leib gemeint ist, sondern vielmehr das Wesen, das wir als Erbe von Adam bekommen haben. Dieses Erbe ist in seinem Kern ein Rebell. Mit diesem Wort Rebell ist alles gesagt. Ihr erinnert euch, dass Gott in Römer 6 seinerseits etwas gegen diesen Rebellen unternahm. Was Gott betrifft, ist dieser Rebell bereits hingerichtet. Damit ihr hier nichts missversteht, muss ich an dieser Stelle etwas festhalten. Ich versuche euch hier im Grunde zu erläutern, wie euer rechtliches Erbe, wie ich es nennen möchte, aussieht. Ihr kennt sicher Leute, die sagen, ich habe alles, seit ich von neuem geboren wurde, habe ich alles. Sicher seid ihr solchen Leuten schon begegnet. Ich sage dann zu ihnen, wenn du alles hast, wo ist es? Wir möchten es sehen. Doch in gewissem Sinne ist das, was sie sagen, korrekt. Rein rechtlich gesehen haben sie wirklich alles. Sie haben ein Recht auf alles. Aber es ist eben ein immenser Unterschied zwischen dem, was man rein rechtlich hat, und dem, was man praktisch, also in der persönlichen Erfahrung, umsetzt. Und das ist der Kern des Christenlebens, vom rechtlichen Erbe zur praktischen Erfahrung überzugehen. Ein Bild hierfür ist die Geschichte, wie die Kinder Israels ins verheißene Land einziehen. Gott sagt in Josua 1,2 zu Josua, ich gebe ihnen das Land. In Vers 3 sagt er, ich habe ihnen das Land gegeben. Ab diesem Zeitpunkt gehörte das ganze Land Kanaan rein rechtlich ihnen. Doch was ihre praktische Umsetzung betraf, gehörte ihnen noch kein einziger Quadratzentimeter. O Herr, hilf mir, aber wenn sie damals nun Mitglieder einer bestimmten Gemeinde gewesen wären, hätten sie sich alle am Ostufer des Jordan in einer Reihe aufgestellt, ihre Arme verschränkt, nach Westen geschaut und gesagt, wir haben es. Doch die Kanaaniter wussten, wer es in Wirklichkeit hatte, versteht ihr? Und wenn sie Leute gewesen wären, die daran glaubten, dass man immer auch noch einen zusätzlichen Schritt gehen muss, hätten sie den Jordan durchquert, sich in einer Reihe am Westufer aufgestellt, ihre Arme verschränkt und gesagt, wir haben es. Aber sie hatten immer noch nicht mehr als zu dem Zeitpunkt, als sie noch am Ostufer standen. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Gott brachte sie durch zwei große Wunder ins verheißene Land. Die Durchquerung des Jordan und die Zerstörung Jerichos. Doch nach diesen Wundern mussten sie sich alles, was sie einnahmen, selbst erkämpfen. Wenn sie nicht dafür kämpften, bekamen sie es auch nicht. Und dasselbe gilt für das Leben eines Christen. ich zeige euch die rechtliche Seite auf. Doch Paulus sagt hier klar und deutlich, dass es eine Sache ist, die Dinge rein rechtlich zu beanspruchen. Es ist etwas ganz anderes und es erfordert viel Entschlossenheit, Glaube und Geduld, das, was uns rein rechtlich zusteht, auch praktisch umzusetzen und zu beanspruchen. Nachdem ihr diese Lehre gehört habt, sollt ihr nun nicht nach Hause gehen und den Leuten sagen, ich habe es. Nein, zeigt es ihnen. Es ist viel besser, wenn sie sehen, dass du grundlegend verändert bist, und dann kommen sie zu dir und sagen, was hat dich so verändert? Dann kannst du sagen, ich werde es dir erklären. Versteht ihr diese Reihenfolge? Nun machen wir weiter mit Römer 8, 5. Und hier geht es um diesen Widerstreit zwischen Fleisch und Geist. Es heißt hier, denn die, welche nach dem Fleisch sind, formulieren wir es so, die, die im Bereich des Fleisches agieren, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die im Bereich des Geistes agieren, sinnen auf das, was des Geistes ist. Oder denken so wie der Geist. Ich würde diese Übersetzung vorziehen, die einen denken wie das Fleisch, die anderen denken wie der Geist. Der Unterschied ist also nicht nur äußerlich, sondern es geht um die Art und Weise, wie man denkt. Seht ihr, wenn Gott uns verändert, dann beginnt er nicht äußerlich, sondern innerlich. Die Religion beginnt äußerlich. Du musst andere Kleidung tragen, mit dem Rauchen aufhören, eine ordentliche Frisur haben, du darfst kein Make-up tragen und dergleichen mehr. Gott beginnt jedoch nicht mit diesen äußerlichen Dingen. Und manchmal sind religiöse Menschen frustriert über Gott, weil er immer beim Herz anfängt. Und manchmal dauert es ziemlich lange, bis sich das, was im Herzen geschehen ist, in allen Details der äußerlichen Erscheinung auswirkt. Doch wenn Gott dein Herz und dein Denken verändert, wird er letztlich dein ganzes Ich verändern. Doch wenn du nur deine äußerliche Erscheinung veränderst, hast du im Endeffekt nicht viel verändert. Also, die Menschen, die im Bereich des Geistes agieren, denken geistlich. Die Menschen, die im Bereich des Fleisches agieren, denken, wie das Fleisch denkt. Und dann in Vers 6 heißt es, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Ich bin noch so altmodisch, dass mir die alte King James Version gefällt. Fleischlich gesinnt sein ist Tod, geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Nun weißt du, ob du geistlich gesinnt bist oder nicht. Wenn du Leben und Frieden hast, kommt das daher, dass du geistlich gesinnt bist. Wenn du immer noch ängstlich, besorgt, geplagt und unsicher bist, dann hast du dein Erbe noch nicht angetreten. Du hast zwar ein Recht darauf, aber du hast dir dieses Erbe noch nicht angeeignet. Vers 7. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Wiederum ziehe ich die King James Version vor. Der fleischliche Sinn ist Feindschaft gegenüber Gott. Das ist sehr, sehr wichtig. Du hast einen Feind Gottes in dir. Dein eigenes natürliches Denken lebt in Feindschaft gegenüber Gott. Das ist sehr wichtig, weil es nämlich erhebliche Auswirkungen darauf hat, was wir im geistlichen Dienst tun. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, wenn ich sage, dass meines Erachtens die meisten theologischen Seminare unserer Zeit den fleischlichen Sinn schulen. Sie schulen und bilden den Feind Gottes. Sie bringen gebildete, geschulte Feinde Gottes hervor. Das gilt nicht für alle Seminare, doch meiner Meinung nach gilt das für die meisten Seminare unserer Zeit. Ich erinnere mich noch, wie Dennis Bennett uns vor vielen Jahren erzählte, als er auf das Seminar in Chicago ging, hätte der Dozent als allererstes zu seinen Studenten gesagt, ich möchte Ihnen allen sagen, dass ich Atheist bin. Nun, das ist nicht verwunderlich. So wird man auf vielen theologischen Seminaren infiltriert. In vielerlei Hinsicht ist es auf dem Missionsfeld dasselbe. Wir nehmen die Unterprivilegierten, die weniger Gebildeten, holen sie in Schulen und Colleges und bilden sie, aber sie haben sich oft nie wirklich bekehrt. Was tun wir? Wir machen gebildete Feinde Gottes. Und sehr oft sind das dann die Leute, die hinterher die Missionare rauswerfen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Vielleicht haltet ihr mich für zynisch, aber ich spreche von Dingen, die ich selbst erlebt habe. In dir steckt also ein Feind Gottes. Es ist ganz wichtig, dass du das erkennst. Dann heißt es über den fleischlichen Sinn in Vers 7, er sei dem Gesetz Gottes nicht untertan, er kann das auch nicht. Dieser Rebell kann sich nicht ändern, nicht einmal Gott kann diesen Rebellen ändern. Was macht er mit ihm? Er tötet ihn. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Solange du im Bereich deiner eigenen natürlichen Fähigkeiten und in deinem nicht bekehrten Zustand agierst, bist du vielleicht sehr religiös, sehr eifrig und du gehst in den Gottesdienst oder zur Beichte oder was auch immer es sein mag, aber du kannst Gott nicht gefallen. Das ist der springende Punkt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass diese Feindschaft im Sinn, im Denken steckt. Folglich muss eine Veränderung in unserem Sinn, in unserem Denken stattfinden, wenn wir mit Gott ins Reine kommen wollen. Ich möchte euch zu diesem Punkt kurz zwei Schriftstellen zeigen. In Epheser 2,3 heißt es über die Menschen in der Welt, unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches. Das heißt, wir sind daran gewöhnt. Dann heißt es, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren wie auch die anderen. Es ist also nicht nur das Fleisch ein Feind Gottes, sondern auch die Gedanken. In Kolosser 1,21 sagt Paulus über jene, die sich nicht mit Gott haben versöhnen lassen, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken. Wahre Bekehrung erfordert also eine vollständige Veränderung des Denkens. Das korrekte biblische Wort hierfür ist Buße. Das griechische Wort für Buße, Metanoia, bedeutet ändere dein Denken. Es ist nicht in erster Linie eine emotionelle Erfahrung, sondern eine Veränderung des Willens und des Denkens. Eine sehr konkrete Beschreibung hierfür finden wir in Jesaja 55,7. Das ist eine der besten Beschreibungen von Buße, die man in der Schrift finden kann. Buße ist meines Erachtens vielleicht die zentrale Lehre des christlichen Glaubens, die im Leib Christi unserer Zeit am meisten vernachlässigt wird. Der Zustand des Leibes Christi belegt dies auch. Jesaja 55,7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Seht ihr, es ist nicht nur ein Weg, es sind auch deine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn. Umkehren ist das hebräische Wort für Buße. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Dank sei Gott, dass er darauf wartet, Erbarmen zu zeigen und zu vergeben. Aber es reicht nicht, nur nach außen hin einen anderen Weg zu gehen. Wir müssen uns von unseren Gedanken im Innersten abwenden, weil sie Feindschaft gegenüber Gott sind. Paulus sagt in Römer 12,2 und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Wodurch werden wir uns ändern? Dadurch, dass sich unser Denken ändert. Die Religion versucht häufig nur, die Menschen nach außen hin zu ändern, doch das funktioniert nicht. Aber wenn dein Denken verändert wird, wird sich auch automatisch dein äußerliches Verhalten ändern. Der Welt nicht gleichförmig sein, heißt also nicht in erster Linie etwas Bestimmtes anziehen, sondern eine Änderung in der Art und Weise, wie wir denken. Und manche Leute, die stets absolut korrekt gekleidet sind, haben noch nie eine Veränderung ihres Denkens erlebt. Ich kenne einige von ihnen, ich war ihr Pastor. Nun geht Paulus vom Fleisch zum Geist weiter. Er sagt in Römer 8,9, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ich habe so meine Schwierigkeiten mit diesem Vers, denn ich kenne Menschen, die sagen, sie hätten den Heiligen Geist in sich, und das glaube ich ihnen auch, die sich aber ausgesprochen fleischlich verhalten. Wenn geistgetaufte Menschen fleischlich sind, sind sie die fleischlichsten von allen und der Umgang mit ihnen ist am schwierigsten überhaupt. Aber ich möchte euch sagen, wie ich das verstehe. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn der Geist Gottes tatsächlich alles von euch in Besitz genommen hat. Versteht ihr? Manche Leute sagen, wie kann jemand, der im Geist getauft ist, Dämonen haben, wenn er doch mit dem Geist erfüllt ist? Ich sage, viele Menschen, die im Geist getauft sind, sind nicht mit dem Geist erfüllt. Es gibt viele Bereiche in ihrem Leben, die der Geist nicht übernommen hat. Wenn man Wasser in eine Flasche schüttet, dann entstehen oben am Hals Blasen und man kann nicht bis zum Rand eingießen. Viele geistliche, in Anführungszeichen, Menschen haben noch Blasen in sich. Woher wir das wissen? Weil man den Baum an seiner Frucht erkennt. Wenn man nach außen hin Bitterkeit, Schlampigkeit, Treulosigkeit und Kritik vorfindet, so ist das nicht die Frucht des Geistes. Schreibt so etwas niemals dem Heiligen Geist zu. Das Potenzial ist da, wenn du den Heiligen Geist in dir wohnen und dich kontrollieren lässt. Dann heißt es, wenn jemand den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu ihm. Er gehört vielleicht zu einer Gemeinde, aber er gehört nicht zu Christus. Was ist der Geist Christi? Fragt euch selbst, woran erkennt man ihn? Ich würde sagen, Sanftmut, Demut, Reinheit, Ehrlichkeit, Liebe. Wir wollen nicht mit Dingen prahlen, die wir gar nicht haben. Vielmehr wollen wir uns an die Arbeit machen, sie zu bekommen, solange noch Zeit dazu ist. Vielleicht haltet ihr mich für zynisch, aber ich bin seit weit über 40 Jahren dabei und ich denke, ich kann sagen, dass ich schon alles erlebt habe. Ich bezweifle, dass es irgendein merkwürdiges Verhalten oder eine Dummheit gibt, die ich noch nie gesehen habe. Und wenn doch, dann hoffe ich, dass Gott sie mir ersparen wird, denn ich habe wirklich genug gesehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich da sage. Ich liebe den Leib Christi. Ich eifere für den Leib Christi. Ich möchte es erleben, dass Jesus wirklich eine wahrhaftig schöne Braut ohne Flecken und Runzel bekommt, die herrlich und heilig ist. Aber es ist derzeit wirklich großer Glaube notwendig, um zu glauben, dass dies geschehen kann. Ich glaube leidenschaftlich an die Wiederherstellung Israels. Ich weiß, dass viele Menschen das nicht tun, aber das ist ihr Problem und nicht meins. Aber ich sehe mir Israel an und dann denke ich mir, was für ein Schlamassel. Und man kennt nicht einmal die Hälfte dieses Schlamassels, wenn man nicht in Israel lebt. Dann sage ich mir, aber Gott sagt, dass ganz Israel errettet werden wird. Ganz Israel wird sich am Herrn freuen. Ganz Israel wird im Herrn gerechtfertigt sein. Ich sage, Gott, ich schaue nicht auf Menschen, sondern auf dein Wort. Und wenn ich nicht in Israel lebe, schaue ich die Gemeinde an und denke, mein Herr, du meinst wirklich, dass das einmal eine schöne, heilige Braut werden wird? Wenn ich weiterhin immer nur auf Menschen schaue, kann ich das nicht glauben. Ich muss auf dein Wort schauen. Manchmal frage ich mich, wer Gott mehr im Stich gelassen hat, Israel oder die Gemeinde. Über die Gemeinde müssen wir sagen, Gott hat uns mehr gegeben, also wird er auch, was? Mehr von uns verlangen. Nun weiter in Vers 10. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Ich lese noch die King James Version, die hier etwas exakter ist, wie ich meine. Wenn nun Christus in euch ist, wenn ihr Christus wirklich aufgenommen und euch Christus hingegeben habt, dann ist der Leib zwar tot. Welcher Leib? Das fleischliche Wesen. Nicht dein physischer Körper, denn du bist ja nicht gestorben, als du dich bekehrt hast, nicht wahr? Aber der Geist ist lebendig. Und ich mag diese Übersetzung, wo es heißt, der Geist ist Leben. Denn das steht auch im Griechischen. Der Heilige Geist schenkt ein völlig neues Leben. Das alte Leben ist beendet und initiiert durch den Heiligen Geist hat ein neues Leben begonnen. Hört zu, das ist wirklich etwas, das rein rechtlich geregelt ist, aber nicht immer unserer tatsächlichen Erfahrung entspricht. Seid ihr da einer Meinung mit mir? Ich möchte nicht, dass ihr am Ende dieser Lehrserie meint, ihr werdet mehr, als ihr wirklich seid. Denn dann geht ihr nämlich nach Hause und bereitet vielen Menschen eine Menge Probleme. Die Leute werden sagen, wenn das Resultat einer Lehrkonferenz ist, dann gehe ich besser nicht hin, denn das will ich nicht. Ich möchte nicht, dass ihr stolz und selbstgerecht werdet durch diese Lehrserie. Ich selbst möchte dadurch auch nicht stolz und selbstgerecht werden. Wenn es etwas gibt, das wirklich lästig ist und die Menschen vor den Kopf stößt, dann ist es Selbstgerechtigkeit. Habt ihr das gewusst? Und Gott selbst findet kein einziges gutes Wort darüber. Das ist also das Potenzial. Wenn Christus in dich kommt, stirbt das alte, fleischliche Leben. In den Augen Gottes ist es tot. Du fragst, wie soll ich dann weiterleben? Nun, durch den Heiligen Geist wird ein neues Leben in dich hineingeboren, ein völlig neues Leben, nicht ein verbessertes, repariertes oder reformiertes Leben, sondern ein völlig neues Leben. Ich sagte bereits, und es passt dies hier zu wiederholen, dass der Verfall ein unumkehrbarer Prozess ist. Und das ist das Schlüsselwort, das unser fleischliches Wesen charakterisiert, Verfall. Es ist korrumpiert. Der alte Mensch ist, wie Paulus sagt, durch die betrügerischen Lüste dem Verfall anheimgegeben. Dieser Verfall kann nicht aufgehalten werden. Und das ist immer so, wenn etwas verfällt oder verfault. Nehmen wir beispielsweise einen Pfirsich. Er sieht so schön saftig und glänzend aus. Doch wenn man ihn auf dem Tisch liegen lässt, fault er 3 oder 4 Tage später. Du kannst nichts, du hast nichts dazu beigetragen. Es ist etwas in ihm, das diesen Verfall hervorruft. Du kannst ihn auch in den Kühlschrank legen und nach 3 oder 4 Tagen nachsehen, er scheint sich kaum zu verändern, aber er fault auch, nur viel langsamer. Und ich sage euch eins, die Religion ist der Kühlschrank. Sie verlangsamt den Verfall, aber sie hält ihn nicht auf. Die einzige Lösung ist eine neue Schöpfung. Gott wird diesen Rebellen nicht ausbessern oder flicken, vielmehr wird er ihn töten und ganz neu anfangen. Das ist es, was wir in Christus haben. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das ist absolut logisch. Gott ist so praktisch und so bodenständig. Er versucht nicht, uns auszubessern oder zu flicken oder zu reformieren. Er sagt, ich töte den alten Menschen und dann beginne ich etwas völlig Neues, das ganz und gar von mir ist. Es heißt ja in 2. Korinther 5, 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alle Dinge sind neu geworden und alle Dinge sind von Gott. Die neue Schöpfung ist voll und ganz von Gott. Es ist nichts von der alten Schöpfung in ihr. Sie ist ein völliger Neuanfang. Wenn wir erkennen würden, was wir an der Wiedergeburt haben, wären wir begeistert darüber. Viele Menschen sprechen so oberflächlich und religiös von der Wiedergeburt oder Bekehrung und haben keine Ahnung, was sie eigentlich bedeutet. Weiter in Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Für mich ist dies das grundlegende Prinzip der göttlichen Heilung. Dieselbe Kraft, die den Leib Jesu aus dem Grab auferweckte und ihn zur Rechten Gottes setzte, wirkt jetzt in unserem physischen Leib. Wenn ihr das wirklich glauben könnt, wird das die Glaubensgrundlage für jede Art Heilung oder Wunder sein, die ihr braucht. Und nun kommt Paulus zur praktischen Anwendung. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn, und er schreibt hier an geistliche Christen, in Anführungszeichen, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ich war mal vorübergehend Co-Pastor einer Pfingstgemeinde in Minneapolis. Es war eine meiner Aufgaben, die Kranken im Krankenhaus zu besuchen, und damals gab es unglaublich viele Kranke. Ich sagte mir, was soll das? Da glauben wir an göttliche Heilung und da haben wir alle dazu gehörigen Schriftstellen. Warum haben wir dann so viele Kranke? Das ist keine Kritik oder Verdammnis für jene, die krank sind. Ich fragte den Herrn, warum? Und er gab mir diese Schriftstelle, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Sie waren keine Verlorenen, aber sie lebten viel mehr im Fleisch als im Geist. Sie verbrachten viel mehr Zeit vor dem Fernseher als vor ihrer Bibel. In ihren Unterhaltungen ging es meistens nicht um Gott. Sie lebten nach dem Fleisch. Und Paulus sagt, ihr, in Anführungszeichen geistlichen Christen, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Denn damit nährt ihr das in euch, was dem Verfall anheimgegeben ist. Und alles, was daraus folgt, ist wieder Verfall. Nun rasch weiter. Wir müssen also die Handlungen des Leibes töten, beziehungsweise die Forderungen des Fleisches töten und sie ablehnen. Wir haben das bereits gesagt. Wir müssen unsere Glieder der Sünde verweigern und sie stattdessen Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Das ist ein Akt des Willens. Und dann kommt diese wunderschöne Stelle, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ich bin bereits darauf eingegangen. Das ist die Alternative, vom Geist Gottes geleitet zu werden. Ich möchte euch sagen, dass der Heilige Geist eine Person ist und keine theologische Abstraktion. Er ist kein Satzteil am Ende des Glaubensbekenntnisses. Er ist eine Person. Und wenn du von ihm geleitet werden willst, dann musst du eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist pflegen. Du musst dich von ihm bei der Hand nehmen lassen, du musst zuhören, wenn er dir leise zuflüstert. Du musst seinen sanften Impuls wahrnehmen. Er ist eine sehr sensible Person. Er wird als Taube dargestellt und die Taube ist ein scheuer Vogel. Man kann sie ganz leicht verscheuchen. Der Einzige, der die Taube nie verscheuchte, war Jesus, denn er hatte das Wesen eines Lammes. Die Taube, ich spreche hier von Johannes 1, setzte sich auf das Lamm. Und wenn du eine echte, innige, persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist haben möchtest, dann musst du in dir das Wesen des Lammes fördern und pflegen. Sanftmut, Reinheit und ein als Opfer hingegebenes Leben. Dann sagt Paulus, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Ihr seid keine Sklaven mehr, ihr seid Söhne. Ihr seid nicht mehr von Furcht motiviert, sondern ihr seid von Liebe motiviert und vom Heiligen Geist geleitet.